Hinten links im Kaiser Friedrich, ein Weserkurier-Podcast.
Da sind wir wieder, hinten links im Kaiser Friedrich, diesmal aus logistischen Gründen sind wir, ich weiß gar nicht, hinten links, aber im Café Knigge. Mir gegenüber sitzt Herr Dr. Bernhard Stecker. Hallo, Herr Dr. Stecker.
Hallo.
Schön, dass Sie zu uns gekommen sind. Herr Dr. Stecker, das werden die meisten wissen, denke ich mal, ist Propst in Bremen. Nicht nur das, er hat auch noch mehrere Funktionen der katholischen Kirche im Bistum, das können Sie mir gleich noch mal sagen, aber hier in Bremen, er ist Dechant, er ist auch noch selbst Pfarrer von St. Johann, er ist Aufsichtsratsvorsitzender der Caritas, er ist im Aufsichtsrat vom St. Josef Stift. Das alleine hört sich ja schon an, als ob man den Tag aufrollen müsste.
Das kann man auch so beschreiben. Das ist auch eine ziemlich einmalige Konstruktion, was ich da bei mir, wie ich das meine Aufgabe so wahrnehme. Es ist unglaublich vielfältig einerseits. Ganz viele unterschiedliche, Aufgaben, die gleichzeitig kommen oder teilweise hintereinander, also so, die herausfordernd sind, ja.
Schon, dass Sie noch Pfarrer sind, ist ja, genau. Glaube ich, im Gegensatz zu Ihren Kollegen wahrscheinlich ziemlich einzigartig, oder?
Definitiv. Also es kommt darauf an, was für Kollegen Sie sprechen. Also,
wie ist denn der unter Propsten?
Es gibt keine, also das ist ein spezieller Titel der Pfarrei hier St. Johann in Bremen. Es gibt nicht ein Kollegium der Pröpste, es gibt ein Kollegium der Großstadtdechanten, die zum Beispiel in so Städten wie Köln, Düsseldorf, Frankfurt oder Stuttgart Stadtdechanten sind. Da gibt es ein Kollegium, da gibt es auch Treffen. Einmal im Jahr treffen wir uns normalerweise. In Corona ist das ein bisschen ausgefallen, aber jetzt läuft das wieder. So zwei Tage dieses Jahr sind wir in Chemnitz.
Aber die sind wahrscheinlich nicht auch noch Pfarrer, oder?
In der Regel schon, doch.
Ach, tatsächlich?
Die sind in der Regel schon auch Pfarrer. Die sind nicht nur in der Regel auch Aufsichtsratsvorsitzender der Caritas oder Leiter des katholischen Büros, was Sie, glaube ich, eben in der Aufzählung noch gar nicht erwähnt haben. Weil das ist schon, wenn ich zum Beispiel dieses Kollegium der Leiter der katholischen Büros sehe, die wir uns ja auch regelmäßig treffen aus den verschiedenen Bundesländern, da bin ich, glaube ich, der Einzige, der auch noch Pfarrer ist. Und Pfarrer und Dechant und so. Das ist schon ziemlich einmalig. Das liegt auch ein bisschen daran, dass das Land Bremen natürlich sehr relativ klein ist, die Katholikenzahl insbesondere sehr klein ist und deswegen ist unser Büro insgesamt auch sehr klein. Also das wäre jetzt keine volle abendfüllende Tätigkeit, nur Leiter des katholischen Büros zu sein, was zum Beispiel in Düsseldorf oder München definitiv anders ist.
Das stimmt, aber nicht alles hängt ja an der Mitgliederzahl. Ne? Also schon allein die Treffen, die Sie aufzählen, da haben Sie ja dann schon mehr zu tun. Ne? Wenn Sie zum Treffen der Dechanten fahren und zum Treffen der Leiter der katholischen Büros, haben Sie schon mal ein Treffen mehr als Ihre Kollegen.
Das ist richtig und man darf auch nicht unterschätzen, Bremen ist halt ein Bundesland, wie alle anderen Bundesländer auch. Und es macht Gesetze und Verordnungen und es hat Durchführungsbestimmungen und wir haben hier Themen, ich sag mal so Stichwort Kirchenasyl zum Beispiel, wo wir sogar hier in Bremen so eine Vorreiterposition oder auch in dem Thema Bestattungskultur. Das ist ja so ein Feld, wo wir in Bremen eine andere Konstruktion haben als in anderen Bundesländern und das spielt, und da sind wir gefordert als katholisches Büro und das ist schon dann da gar nicht unbedingt so viel weniger, aber ich habe weniger Abstimmungsbedarf. Also es gibt nicht kurze Wege, ganz genau. Da sind einige Dinge dann leichter.
Eins der Themen, die Sie eben in der Aufzählung vergessen haben, ist der Ausbildungsfonds. Da sind Sie ja, glaube ich, auch.
Ja, das ist richtig.
Hatten Sie auch Ihre Erfahrungen mit? Wie ist das eigentlich inzwischen? Sind Sie ausgenommen?
Meinen Sie finanziell oder?
Ja, finanziell.
Nein, wir werden nicht ausgenommen vom Land Bremen. Nein, wir sind tatsächlich als Kirche ausgenommen im Moment von den Regelungen. Das war ja am Anfang ein bisschen unklar. Es ging hin und her, wie das jetzt genau zu verstehen ist. Ich will ja auch das überhaupt nicht politisch bewerten, das ist überhaupt nicht meine Frage. Was bei uns damals eine Ärgernis war, dass wir nicht frühzeitig beteiligt wurden. Dann sind wir ein bisschen
vorgeblieben. Sie wurden schlicht vergessen, kann man
irgendwie
so sagen.
Das kann man
obwohl
sagen.
Der Bürgermeister ja auch für kirchliche Angelegenheiten.
Ja, und wir haben auch ein super Verhältnis. Das ist nicht das Problem. Es war irgendwie unter den Tisch gefallen, dann waren wir ein bisschen steil in die Kurve gegangen, hatten uns geärgert. Und dann
beide Kirchen.
Beide Kirchen natürlich. Und da sind wir eher Mitschwimmer mit der evangelischen Kirche. Wir machen viel mit der evangelischen Kirche zusammen, solche Sachen. Und da haben wir dann Stellung genommen und dann hat sich das aber alles geklärt. Das ist jetzt alles absolut bereinigt. Und wenn ich den aktuellen Stand sehe, sind wir als Kirchen sozusagen sowieso ausgenommen. Also jetzt, wir haben ja auch eine Verwaltung und solche Dinge mehr. Und auch den Bereich, das war ja so ein Streitpunkt, wo das am Anfang nicht ganz klar war, mit den Kitas, da sind wir auch raus.
Das liegt daran, weil sie gemeinnützig sind oder wie wird das begründet?
Ja, ich glaube, das wird schon ausdrücklich mit den Kirchen begründet, wenn ich das aktuell sehe. Aber ich bin da auch nicht ganz in den Tiefen aktuell drin. Ich weiß nur, dass wir im Moment nicht betroffen sind.
Ja, da muss man sich ja natürlich auch nicht beschweren, weil sonst, es kostet halt Geld.
Ja, und das Schwierige ist bei Kitas ja generell, dass wir ja nicht die Chance haben, auszubilden. Also jetzt eine Erzieherin wird ja nicht in dem Sinn, ist ja kein Ausbildungsberuf wie Schreiner oder Tischler. Sondern sie lernt das an einer Schule. Und das wird nicht, die haben wir natürlich. Die an der Schule sind, bei uns Praktika machen oder die Assistenten sind oder sowas irgendwie. Die haben wir ja alle, aber das wird nicht anerkannt oder war damals zumindest nicht mit im Blick, sodass wir gar nicht die Chance hatten, sozusagen rauszukommen aus der Ausbildungsabgabe. Und das betrifft aber auch nicht nur uns, sondern es betrifft natürlich andere auch. Also das war auch noch mal so eine Diskussion, die damals dann geführt wurde. Da waren wir auch mit der Wirtschaftssenatorin und dem Staatsrat im Gespräch. Das war eigentlich alles sehr konstruktiv. Ich hatte mir da am Ende wirklich eigentlich nie richtig Sorgen gemacht, bis zu dem Punkt, wo es dann plötzlich hieß, wir sind ausdrücklich auch betroffen. So, da war so ein Punkt, wo ich dachte, ups, was ist denn jetzt los? Aber das hat sich dann recht schnell wieder geklärt. Also insofern bin ich da im Moment ganz entspannt.
Vor allen Dingen, man muss ja sagen, dass die katholische Kirche eben finanziell auch nicht unbedingt aus dem Vollen schöpfen kann, weil natürlich, wenn sie Mitglieder verlieren, sie auch Einnahmen verlieren. Ne?
Das ist völlig richtig. Das ist auch im Moment ein großes Problem. Das hat auch viele Ebenen. Wir leiden natürlich auch unter der wirtschaftlichen Situation, weil die Steuern bemessen sich ja nach dem, was Leute an Einkommens- oder Lohnsteuer zahlen. Wirtschaftlich schwierige Zeiten, wo höhere Arbeitslosigkeit ist und so weiter, sind für uns immer auch schlecht. Das heißt, da gehen die Einnahmen zurück. Und dann kommen die Mitgliederverluste dazu, die sich auch auswirken. Spendenbereitschaft, die zurückgeht, auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten. Sodass wir längst nicht mehr wirtschaftlich, finanziell so stark sind, wie wir das vielleicht noch vor 10 Jahren waren. Das muss man ganz nüchtern sehen. Und da müssen wir uns auch irgendwie darauf einstellen. Das tun wir auch. Aber das ist eine Herausforderung. Und das muss auch, ist die Frage mal, wie schnell kommt das in der Politik an? Also wie weit nimmt die Verwaltung das wahr, dass sie eben kein finanzstarker Partner mehr sind, sondern jemand, der selber sehen muss, wie wir das hinkriegen. So, ne?
In welchen Fragen stützt sich denn der Staat auf den finanzstarken Partner? Kirche, geht es um soziale Aufgaben zum Beispiel?
Weniger, aber um die Kita-Finanzierung zum Beispiel. Ach so, ja. In unseren Kitas sind wir vom Stadt Bremen immer noch als finanzstarker Partner gesehen. Und darum müssen wir einen höheren Eigenanteil leisten als zum Beispiel, was auch okay ist, eine Elterninitiative zum Beispiel. Ne? Die natürlich überhaupt gar nicht so eine Rücklage hat oder so einen Puffer. Da sind wir natürlich schon anders aufgestellt und das ist auch okay. Also die Kita-Finanzierung ist könnte natürlich besser sein und das wird auch zunehmend schwierig, aber auch aus anderen Gründen. Aber da sind wir mit einem höheren Eigenanteil belastet, weil wir angeblich ein finanzstarker Partner sind.
Das heißt, da verhandeln Sie auch?
Ja, natürlich, da verhandeln wir immer. Das muss immer verhandelt werden.
Aber man kann doch Zahlen auf den Tisch legen. Also die Zahlen sprechen doch eine eindeutige Sprache.
Ja, das ist klar. Aber
dann hält die andere Seite auch Zahlen, legt auch Zahlen auf den Tisch, nämlich die Löcher im Haus.
Nein, da ist eigentlich kein großer Konflikt. Das springt schwieriger, viel schwieriger. Aber das hat andere Gründe. Ist die Frage der Finanzierung der Schulen. Das ist in der Tat, da sind wir deutlich unterfinanziert, weil ausschließlich Personalkosten refinanziert werden vom Land und nicht die Sachkosten. Und da reden wir auch von Gebäudeerhalt und von Heizung und Nebenkosten und solchen Dingen. Und Sie wissen, heute wird Schule viel technisierter geführt als vor meiner Kindheit, wo man eine Kreidetafel und irgendwie einen Ranzen hat und fertig. Das ist heute natürlich nie mehr so. Die laufen mit Tablets rum, die haben eine elektronische Tafel, die haben alles Mögliche. Und das muss alles ja angeschafft und bezahlt werden. Und da sind wir deutlich unterfinanziert. Und das ist auch verglichen mit anderen Bundesländern definitiv. Also es ist relativ dramatisch sogar. Also,
müssen das dann nicht die Eltern ausgleichen, weil sie ja...
Eltern zahlen Schulgeld. Das ist sozial gestaffelt. Das geht auch durchaus höher, so bis auf 80 Euro im Monat pro Kind, gestaffelt dann, wenn man mehrere Kinder hat. Aber das ist schon so das Maximum, was wir aktuell sehen, was wir mal nehmen wollen, weil wir wollen eben keine elitäre Schule bilden. Und das hat den Nachteil, dass wir damit das nicht abdecken können. Es gibt andere freie Träger, die ebenso wie wir nicht ausreichend finanziert sind. Und die nehmen deutlich höheres Schulgeld. Da reden wir von 300, 400, 500 Euro. Und das wollen wir halt nicht. Das ist eine politische Entscheidung von uns. Das heißt, den Rest, die Lücke, decken wir mit Gegensteuereinnahmen. Und das ist halt schwierig, wenn das auch Spenden, muss man sagen. Es gibt da auch Leute, die dann sich dafür eine Kurve legen. Und was wir spenden, weil die sagen, es ist uns wichtig. Und die Schulen sind wahnsinnig beliebt. Nicht nur bei Katholiken, auch bei nicht-katholischen Menschen hier in Bremen. Und das, da legen sich schon welche auch für eine Kurve, setzen sich dafür ein, auch ehrenamtlich, keine Ahnung. Es gibt Fördervereine und sowas alles, es gibt schon viel. Aber da ist definitiv eine Unterdeckung. Und da müssen wir, da sind wir natürlich jetzt auch in vielen Gesprächen immer wieder mit der, mit dem Land. Da, aber gut, es ist auch das Land Bremen ist natürlich nicht auf Rosen gebettet finanziell und wir kennen die Debatten. Aber es tut dann schon weh, wenn man das sieht. So ein Jade-Weser-Port kriegt 60 Millionen und wir.
Muss 60 Millionen kriegen, ja.
Muss 60 Millionen kriegen, ist auch in Ordnung, soll sein. Aber
ja, verstehe.
Das ist schon so. Ja.
Zumal, wenn man weniger Geld nimmt, weil man möchte, dass das keine elitäre Veranstaltung
genau.
wird. Obwohl es gibt ja, ja. man könnte es mit Stipendien vielleicht lösen.
Ja, haben das Sie, gibt es ja. Das, das schon, haben ne? wir ja alles. Also genau, es ist, unsere Schulen zum Beispiel sind, sie sind auch divers, also was die Herkünfte der Leute angeht. Es sind etliche Kinder mit Migrationshintergrund. Wir haben ja ganz in der katholischen Kirche einen unglaublich hohen Anteil an Migranten. Aus allen möglichen Ländern, aus Osteuropa, aber ganz viel auch aus Afrika, aus Indien, aus Ostasien, aus Südamerika. Und das ist total spannend. Und die sind halt auch in unseren Schulen. Also und das sehe ich ja jeden Tag, weil rund um mich, um meine Wohnung, zwei große Schulen sind. Und ich jeden Tag die Kinder da laufen sehe und sehe, wie bunt unsere Kirche ist. Ne? Also,
aber man könnte doch von einigen Eltern bestimmt mehr Geld verlangen als 80 Euro pro Kind. Ne? Also so eine Art von politischem ja. Preis. Haben Sie darüber schon mal diskutiert?
Ja, das tun wir natürlich. Ich sehe das, wir machen das auch auf freiwilliger Basis. Das, was wir die einladen, sozusagen höhere Summen zu geben, als vorgegeben ist. Aber das ist eine Gratwanderung, bis das dann kippt und wir eine elitäre Schule sind. Und das versuchen wir zu vermeiden. Klar ist natürlich jeder, der sein Kind auf eine Schule bringt von einem freien Träger, hat irgendwie ein hohes Bildungsinteresse. Insofern haben wir schon auch ein anderes Publikum als eine staatliche Schule, die, wo das nicht der Fall ist, weil es einfach eine Regelschule ist. Aber wir wollen halt vermeiden, dass das so ein Exklusivkram wird.
Ja, ich verstehe das. Aber ich meinte, ich habe an die Taz gedacht. Ne? Da konnte man den normalen Preis und den politischen Preis zahlen, wenn man das Projekt unterstützen wollte.
Ja. Und so ja, das haben wir auch. Die Möglichkeit haben wir auch. Wir haben sozusagen gedeckelt oben, aber wir bieten die Möglichkeit und schreiben die auch an. Es kommt auch aus der Elternschaft selber teilweise, dass die sagen, Mensch, es gibt doch hier Leute genug, die könnten nicht nur 80 Euro, die könnten auch 180 zahlen. Und das wird denen überhaupt nicht wehtun. Oder 280, weil das welche gibt, die halt wirklich enorme Möglichkeiten zur Verfügung haben, was ja auch schön ist. Und die auch bereit wären, dass die Verantwortung zu übernehmen. Aber man muss aufpassen, dass da nicht doch ein sozialer Druck entsteht.
Ja, oder dass die Kinder das sogar wissen und dann sich irgendwie anders
Und dann auch so, Eltern das genau wissen und das dann andere Rechte erfordern. Also gar nicht, was Noten angeht, aber andere Dinge. Und ich will nicht in so eine Schieflage kommen.
Kennt man ja aus den USA, wo angeblich irgendwelche millionenschweren Menschen ganze Flügel für Unis stiften und dann denken, das Kind muss auch einen tollen Abschluss machen.
Ja,
angeblich.
Ne? Das hat ja, wir haben ja hier in Bremen eigentlich durchaus diese Tradition der privaten Spender, so eine tolle Kultur da von Leuten.
Mäzenatentum
und sowas. Kunsthalle oder was weiß ich oder andere Projekte mehr, die da gefördert werden und das ist auch toll. Trotzdem bin ich froh, dass wir ein Kirchensteuersystem haben und nicht ein Spendensystem nur, weil das natürlich generiert das Einfluss. Und das Ansprüche und so. Und da möchte ich schon mir eine Unabhängigkeit bewahren.
Ja,
so, ne?
Wie politisch ist eigentlich die katholische Kirche? Ich glaube, sie kann gar nicht unpolitisch sein. Ne? Wir haben jetzt schon eine ganze Reihe von Beispielen. Bildungspolitik haben Sie mit zu tun. Sie haben, wie gesagt, die Ausbildungsabgabe, Kirchenasyl kommen wir vielleicht gleich noch drauf, obwohl es im Bistum Osnabrück gar keinen Fall von Kirchenasyl im Moment gibt. Ich glaube, Sie sehen das auch ein bisschen anders als die evangelische Kirche, zumindest hier in Bremen. Ne? Aber wie politisch ist die katholische Kirche?
Also einmal sind das diese angesprochenen Felder. Wir haben auch einen Friedhof hier, das Kolumbarium. Ja. Also das heißt, es gibt viele Felder, wo wir einfach mit dem Staat notgedrungen zusammenarbeiten. Mhm. Auch im Sozialbereich. Wir haben Altenpflegeheime, wir haben Krankenhaus, die alle von der Gesundheitspolitik betroffen sind. Wir haben Flüchtlingsunterkünfte, solche Dinge mehr, Migrationsberatung und sowas. Das heißt, wir sind mit all diesen Feldern immer in staatlichen Feldern auch unterwegs. Das ist ja auch die Grundidee eigentlich unserer Gesellschaft, dass eben nicht alles der Staat macht, sondern dass das, was staatliche Aufgaben sind, von freien Trägern wahrgenommen werden kann. Das ist ja die Idee. Und da sind wir halt daran beteiligt. Und das führt zu einem Mitwirken in der Politik. Das ist ganz klar. Mhm. Da kommen wir gar nicht raus und das wollen wir auch. Ne?
Aber Sie sind relativ still. Sie machen es entweder so geschickt, dass Sie hinter den Kulissen verhandeln, aber so nach außen, Sie selber halten sich auch sehr zurück, finde ich. Ne? Also jetzt, wie gesagt, beim Kirchenasyl, da haben Sie mal zwei Sätze gesagt, aber bei der Ausbildungsabgabe, glaube ich, das war aber wahrscheinlich auch getrieben durch die bremische evangelische Kirche, auf jeden Fall doch sehr zurückhaltend.
Können Sie ein kleines Lachsbrötchen?
Nee, vielen Dank.
Also im Wahlkampf halte ich das für absolut klug, sich nicht zu äußern, weil jede Äußerung, es gab ja durchaus Anfragen, auch gute, nette Anfragen, die von Leuten, die ich auch positiv sehe, so. Aber in meiner Funktion ist das halt so, dass ich immer versuchen muss, mit allen Parteien, also aus dem demokratischen Spektrum jetzt, gesprächsfähig zu bleiben. Und das verbietet irgendwie, dass ich im Wahlkampf für die eine oder andere Seite so Partei ergreife. Das kann ich nicht, will ich auch nicht. Ich merke auch, dass ich Überschneidungen mit ganz vielen Parteien habe, unterschiedlich groß, in bestimmten Feldern mehr mit der Partei, in bestimmten anderen Feldern mehr mit jener Partei. Und das, finde ich, ist auch absolut legitim. Und dann muss ich nicht schreien oder laut auftreten sozusagen, ne? Sondern ich versuche eher im Gespräch mit den Leuten auch Dinge zu erreichen. Mhm. Klar sind wir natürlich auch jetzt nicht in dieser Zeit besonders, stehen wir schon klar und da würden wir auch laut werden und uns auch äußern auf der Seite von Demokratie, Freiheit, Recht und Gerechtigkeit. So, ne? Da sind wir schon klar verortet und wenn unsere Verfassung angegriffen würde, würden wir schon auch klar Position beziehen und auch lauter werden. So, ne? Aber es gibt halt in vielen Fragen legitimerweise auch unter den Mitgliedern der katholischen Kirche ja unterschiedliche Meinungen. Ist ja nicht so, als wenn alle Katholiken folgende Partei wählen. Das hatten wir mal so im Kaiserreich vor 150 Jahren. Das haben wir nicht und das finde ich auch in Ordnung. Wir haben unterschiedliche Meinungen. Dann unsere Aufgabe ist es, grundsätzliche Dinge, Prinzipien sozusagen, Werte zu vertreten, aber nicht parteipolitisch uns einseitig zu äußern. Also das sehe ich, daran sehe ich meine Aufgabe nicht drin. Ne? Aber es gibt ein paar Grundfragen in der Gesellschaft, auch in dieser, wo wir uns durchaus auch zu äußern oder zu Fragen stellen. So, ne? Was geschieht da eigentlich? Wie gehen wir da miteinander um? Und das sind vielleicht gar nicht die Themen, die unbedingt in den Nachrichten ganz vorne stehen oder im TikTok-Kanal vorne dran sind. Vielleicht sind es ganz grundsätzlichere Fragen. Ne? Wir haben jetzt, soziale Herausforderungen, Stichwort Einsamkeit beispielsweise oder
soziale Gerechtigkeit
ist natürlich so ein Containerbegriff, der vieles meinen kann, aber so vom Grundsatz her, na klar.
Also. Sie haben, das wollte ich Sie sowieso noch fragen, von wegen Mitgliederaustritte, dass in so Krisenzeiten doch die Sehnsucht nach Halt durch Glauben eigentlich wachsen müsste.
Ja.
Aber vielleicht man deswegen nicht in die Kirche eintritt. Aber da kommen wir vielleicht gleich noch zu. Jetzt ist ja in letzter Zeit, nicht etwa erst seitdem Herr Merz mit den Stimmen der AfD sein Zustrombegrenzungsgesetz versucht hat, durch den Bundestag zu bringen, wird darüber nachgedacht, ob die CDU und CSU, ob die das christlich in ihrem Namen noch verdient haben. Wie sehen Sie das? Beschäftigen Sie sich überhaupt mit dieser Frage?
Ja, diese Frage kenne ich seit
es die CDU gibt.
So ungefähr. Nein, das Witzige ist ja, das C ist ja eigentlich in den Parteinamen gar nicht gekommen wegen der besonderen Christlichkeit, sondern eher, weil nach dem Krieg die Leute gesagt haben, wir wollen nicht wieder eine katholische Partei gründen, sondern wir wollen eine konfessionsübergreifende Partei, konservative Partei, die auf dem Boden von Demokratie und Recht steht, gründen.
Und christlicher daher, Grundwerte, das muss man schon sagen.
Ja, klar, die waren damals natürlich selbstverständlich, bei so Leuten wie Adenauer oder diesen Vertretern damals. Und die haben deswegen kam das C da rein. Das heißt, es war von vornherein eigentlich auch als Klammer gemeint, von katholisch und evangelisch. Das merkt man ja auch in Bayern, CSU mit Herrn Söder, der ist, soweit ich weiß, evangelisch.
Von Ostfranken, ich meine, die Frage
geht. Also das war diese Breite, die eigentlich gedacht war.
Die Frage nach dem C richtet sich ja nicht nur an Katholiken, sondern auch natürlich an Protestanten. Aber die Frage wird ja zunehmend gestellt. Ich weiß gar nicht, woran man das abmessen sollte. Also manche sagen ja, die hätte keinen Anspruch mehr auf ihr C.
Ja, also da ist immer eine Menge Polemik dabei, muss man jetzt auch ein bisschen den Rauch des Wahlkampfs verziehen lassen. Ich würde das, da wäre ich ein bisschen vorsichtig, ne? Also ich würde zwei Dinge, glaube ich, vermeiden, dass man in die andere Richtung das Christliche abspricht sozusagen. Ich kenne eine Reihe Leute, die in der CDU engagiert sind, die sich wirklich positiv als Christen verstehen und daran also auch gar keinen Zweifel lassen, auch sagen wir mal, das auch praktizieren. Und dann pauschal zu sagen, die haben keinen Anspruch mehr auf das C, das finde ich, das geht mir deutlich zu weit. Also,
aber solche Christen gibt es halt auch bei den Sozialdemokraten, definitiv. Den Grünen und den Linken.
Auf jeden Fall.
Ja.
Also wir haben in all den, genau, auch bei den Linken, das, wo man vielleicht so auf den ersten Blick gar nicht mit rechnen würde, aber haben wir sehr engagierte Katholiken und Protestanten, die da drin sind, auch aus ihrer religiösen Überzeugung heraus in dieser Partei engagiert sind. Aber natürlich auch bei den Grünen und bei der SPD. Bei der AfD ist das Thema schon schwieriger.
Ist das so?
Da gibt es auch tatsächlich welche, die da also als Christen drin sind. Da kriege ich das schwerer übereinander.
Ah ja. Vielleicht sind es auch weniger.
Das werden sicherlich weniger sein. Und es gibt eine ganz starke antikirchliche Spitze bei der AfD, bei den Äußerungen. Und da müssen wir uns überhaupt nichts vormachen. Das ist eine ganz starke Strömung in der AfD, antikirchlich zu agieren.
Das verstehe ich überhaupt nicht. Also manches versteht man nicht, aber das politisch nachzuvollziehen, wie die das begründen, das verstehe ich nicht.
Ja, die haben halt schon einen anderen, einen anderen ideologischen Hintergrund. Und da sind wir, das ist halt mit unserem kirchlich gefassten Glauben, so wie wir das bei uns praktizieren, wenig Kontakt oder bis gar keinen Kontakt. Also das ist sehr, sehr schwierig. Das ist bei den anderen Parteien anders. Und dann gibt es immer die Frage, darf man sich dann noch christlich nennen, wenn man Positionen vertritt, die einige in der Kirche anders sehen.
Obwohl das ja noch die Frage ist, ne?
Genau.
Wird christlich auch, genau. Wird christlich
auch. Ganz vorsichtig, also, weil ich glaube, es gibt viele Sachfragen, die man so oder so entscheiden kann. Selbst in so die jetzt schon angesprochenen Migrationsfragen oder sowas irgendwie. Wir sehen die großen Chancen in der Migration, wir sehen auch Gefährdungen, wir sehen Probleme. Also man muss schon ziemlich blind sein, um zu sagen, es gibt überhaupt keine Probleme. Das ist ja erkennbar, gerade wenn ich mit Kommunalvertretern zum Beispiel aus dem ländlichen Raum rede oder sowas oder auch hier in Bremen mit offenen Augen durch die Stadt gehe, dann kann ich nicht rausgehen und sagen, ja, ist ja alles super, völlig problemlos und so. Das ist, glaube ich, allen klar. Wie man das löst oder was die richtigen Schritte sind, ich glaube, da muss jetzt gerungen werden. Und da soll man nicht unter die Gürtellinie zielen, meine ich.
Ich rede auch deswegen mit Ihnen über die CDU, weil jetzt kommen wir zum privaten Teil. Ihr Vater war in der CDU, der war sogar CDU-Abgeordneter im Bundestag. Er war Jurist. Er war Vizevorsitzender im Land Niedersachsen. Er war auch im Landtag einige Zeit.
Das war ich.
Nein. Nee, ich habe gedacht, das hätte ich...
wüsste ich nicht. Nein.
Ganz kurz, aber vielleicht habe ich mich da auch vertan. Auf jeden Fall war er ein paar Jahre im Bundestag.
Ja.
Wie kam es denn, dass Ihr Vater war Jurist? Ich glaube, sein Vater, ich habe auch kurz bei ihm geguckt, war Lehrer, stimmt das? Wie kam es denn, dass der Sohn des CDU-Abgeordneten Juristen, dass der katholischer Priester geworden ist?
Das ist eine ganz spannende Frage.
Sie haben ja nicht etwa Jura auch studiert, ne?
Nee, hatte ich aber vor.
Ach, hatten Sie vor?
Hatte ich vor, tatsächlich. Das hatte ich vor. Ich habe auch schon eingeschrieben in Göttingen, hatte ich schon einen Studienplatz. Mhm. Ich bin ja groß geworden in Hannover, man muss sagen, diese Zeit in Bonn.
Wegen Ihres Vaters, wegen der politischen Tätigkeit?
Nee, er war dann Sparkassenpräsident.
Ah ja, Sie waren nämlich im Emsland, sind Sie, glaube ich, in Meppen sind Sie geboren. Genau, dann waren Sie da in der Kindheit ein paar Jahre und dann als Teenager oder mit 10 oder so sind Sie nach Hannover.
Nee, mit 6. Ich habe meine ganze Schulzeit schon in Hannover verbracht. Mhm. Und deswegen, ich bin schon ein Großstadtkind, ne? Also, aber ich habe halt diese emsländischen Wurzeln, was ich auch sehr schön finde, meine ganze Verwandtschaft.
Sprechen
oder,
Sie auch platt?
Wir sprechen ein bisschen platt, also so, ja. Also es langt vielleicht nicht für einen Podcast, aber es langt, um sich zu verständigen.
Ich könnte auch nicht mitteilen, ich würde es vielleicht verstehen ein bisschen, aber ich könnte ihn nicht antworten.
Hinzu kommt, dass das ja hier auch nochmal ein anderes Blatt ist. Aber ich habe auch schon plattdeutsche Gottesdienste gefeiert, also wenn man sich da ein bisschen auch vorbereitet, geht das. Aber das war schon für meinen Vater auch blöde eigentlich. Er hatte, weil ich viel Ähnlichkeit mit ihm hatte, ich bin der Jüngste von 6 Kindern. Und er dachte immer, dass der könnte wohl so ein bisschen so ähnlich loslaufen wie er selber und sowas irgendwie. Und das war dann für ihn auch so ein bisschen, glaube ich. Also er fand das natürlich irgendwie auch okay und das kannte er ja auch. Aber ein bisschen traurig war er, glaube ich, schon so. Also dass er dachte, Mensch, das hatte ich mir auch anders. Aber nachher war er dann auch ganz, ganz, hat mich sehr unterstützt. Er war ein guter Ratgeber für mich. Man denkt ja immer, das ist eine ganz andere Welt, Politik und Kirche. Aber es ist in beiden Fällen, hat man mit Menschen zu tun und muss versuchen, Dinge irgendwie zu bewegen, zu verändern, muss dabei Leute mitnehmen und Leute überzeugen oder auch mal Konflikte durchstehen. Und das kannte er natürlich aus dem FF und hat mich da gerade in meinen frühen Jahren so als Pfarrer auf dem Land und so, da hat er mich schon sehr gut beraten. Das habe ich schon sehr vermisst, als er dann starb und er dann nicht mehr so zur Verfügung stand. Aber das ist eine interessante Geschichte.
Erzählen Sie mal, Sie waren schon eingeschrieben. Was ist passiert, dass Sie dann doch nicht Jura studiert haben?
Ja, ich hatte... ich war da nach dem Abitur, war ich zur Bundeswehr gegangen und war dann... Ja, weil ich eben Jura studieren wollte. Und das war 1983, so diese Zeit. Dann habe ich während der Bundeswehrzeit so ein bisschen, war mal meine Frage, so, was willst du eigentlich mit deinem Leben so machen? Was ist so das, wofür du wirklich brennst, so innerlich? Und dann habe ich gemerkt, das ist schon die Frage des Glaubens und der... was die Welt so im Inneren zusammenhält, so diese Frage, was ist eigentlich das, was uns insgesamt trägt oder hält, war für mich so auch aus philosophischer Perspektive. Wir hatten in der Schule, es war eine sehr gute Schule in Hannover, haben wir viel philosophische Texte gelesen, da habe ich mich sehr mit beschäftigt und immer gedacht, ich will jetzt nicht nur irgendwie einen Job haben und irgendwie Geld verdienen, sondern ich will irgendwas machen, wo ich im Job selber merke oder in dem Beruf selber merke, dass das was Sinnvolles ist und was Schönes. Und das schien mir dann mit Jura und Politik und Verwaltung irgendwie nicht so zu sein. Und dann habe ich gedacht, ich probiere das mit Theologie.
Sie sind ja katholisch, ne?
Genau.
Auch erzogen worden wahrscheinlich.
Ja, genau.
Hatten Sie immer schon eine große Nähe, auch als Kind und als Teenager zur katholischen
Kirche? Ja, schon. Glauben? Also jetzt nicht, wir sind ja regelmäßig in der Kirche gewesen und so. Und ohne, dass das jetzt irgendwie irre aktiv war oder sowas. Irgendwie, dass meine Eltern waren natürlich überzeugte Katholiken, so das schon, aber... gerade mein Vater, der hatte auch eine innere Distanz, also so, der sah auch Dinge kritisch oder schimpfte auch oder so. Also das war jetzt nicht, frömmelnd zu Hause, überhaupt gar nicht. Und ich war sonntags da, aber mehr habe ich eigentlich auch nicht gemacht. Also ich war nicht irgendwie aktiv oder so.
Nö,
nein, ich war wohl mal Messdiener, aber nur kurz, weil dann irgendwie in meiner Klasse war kein einziger Katholik. Und dann war ich da so solo und dann habe ich das irgendwann aufgegeben, also relativ schnell. Und hatte auch so richtig, so ganz viel Ahnung, wie so Kirche und was Priesteramt heißt und so, das wusste ich auch alles nicht. Irgendwie fand ich es faszinierend, es hat mich schon irgendwie fasziniert, diese Welt. Und das hat sich dann auch im Studium so bestätigt, so ein bisschen. Aber ich war nie so ganz so distanzlos, alternativlos Katholik sozusagen. Das würde ich jetzt schon für mich nicht so sehen. Ich war da auch immer weiterhin interessiert an den philosophischen Fragestellungen und sowas. Fand das interessant. In Frankfurt die ersten 4 Semester haben wir ausschließlich Philosophie studiert. Gar nichts mit, oder ganz wenig, nur am Rande mit Theologie. Und das fand ich wirklich spannend. Und das würde ich immer auch heute wieder so gut finde. Das war für mich genau das Richtige. Und darüber zu verstehen, was hat denn die katholische Kirche oder was hat unser Glaube damit all diesen Fragen denn zu sagen. Und das finde ich immer für mich bis heute immer noch so die spannende Frage, was mich auch reizt. Mhm. Das war dann auch in meiner Promotion. Ich habe dann im Bereich Sozialethik promoviert, also, also auch im politischen Umfeld im Grunde gedacht und mit den Kollegen damals diskutiert und sowas irgendwie. Und das fand ich schon immer die spannende Frage, ethische Fragen. Grundsätzliche Fragen, wie kann ich es überhaupt begründen, bestimmte Normen und Regeln und Gesetze, wie kann ich das überhaupt vor dem Verstand und vor dem Glauben und sowas, und wie widerspricht sich das oder ergänzt sich das oder sowas, irgendwie das fand ich spannende Fragen.
Verstehe, aber wenn man katholische Theologie studiert, muss man ja noch nicht Priester werden, ne?
Nein.
Das ist ja dann doch ein entscheidender Schritt, auch auf Familie zu verzichten und so weiter.
Ist richtig.
War das irgendwann klar, dass Sie, wenn, dann machen Sie es ganz oder richtig oder so, ein bisschen in die Richtung? Oder?
Ja, so kann man das ungefähr beschreiben. Also ich bin das war für mich immer klar. Ich will jetzt nicht irgendwie, also wenn, dann gehe ich da voll rein. Ich habe natürlich auch mal überlegt, ob ich in einen Orden gehe, in ein Kloster gehe oder in so einen Jesuitenorden oder sowas irgendwie. Habe ich aber gemerkt, da bin ich nicht asketisch genug für. Ich brauche irgendwie auch ein bisschen Leben. Das war für mich immer schon klar. Wenn, dann ist es diese Berufung. Als Priester oder eben dann was ganz anderes sozusagen. Dann, ich habe auch Kollegen, die mit mir zusammen studiert haben, die jetzt zum Beispiel auch im journalistischen Bereich tätig sind oder irgendwo in einer Firma arbeiten oder sowas im Personalbereich oder sonst wo. Und das finde ich, das ist,
Lehrer, ne?
Manche sind, wären Lehrer, das wäre für mich aber auch keine Option gewesen. So. Das wäre nicht so meins gewesen. Dazu bin ich nicht geboren, glaube ich. Ja. Ne?
Kommen wir nochmal zurück zum Thema Kirchenasyl. In Bremen gab es ja jetzt einen politischen Streit darum, also vor allen Dingen auch in der Koalition. Sie haben sich dazu geäußert, ganz schmallippig sozusagen, wahrscheinlich, weil Sie nicht viel mehr zu sagen hatten, und haben darauf hingewiesen, dass es in Bremen in der katholischen Kirche keinen Fall gab, im ganzen Bistum im Moment nicht, und zweitens, dass Sie die Verabredung mit der Politik für richtig halten. Ja. Ich glaube, der Stein des Anstoßes war ja, dass Herr Meurer findet, dass zu viele, dass die Kirchen sozusagen etwas wahllos Menschen bei sich aufnehmen. Wie ist das eigentlich? Wie muss man sich das praktisch vorstellen? Ist schon mal jemand zu Ihnen gekommen und hat gesagt, er möchte bei Ihnen in der Kirche, in der Gemeinde aufgenommen werden, und sagt man dann nein? Ich weiß überhaupt nicht, wie sowas abläuft. Ja, wahrscheinlich ja schon, ne?
Ja, aktuell läuft das so, dass die Leute kommen und die Gemeinden ansprechen. Das gibt es auch durchaus, aber ernst gemeinte, wirkliche, echte Anfragen haben wir aktuell tatsächlich nicht. Das ist in der evangelischen Kirche wirklich anders. Das spricht sich natürlich auch schnell rum unter den Geflüchteten, dass die sagen, da und da kannst du dich melden, irgendwie sowas. Das hat sich ja alles auch in den letzten Jahren alles auch nochmal verändert. Also ich war Pfarrer in Osnabrück. Von 2014 bis 2019. Und das war ja die Zeit, wo die große Anzahl von Flüchtlingen aus Syrien und Afghanistan, dann vor allen Dingen aber aus Syrien kam. Und die waren natürlich in unserer Gemeinde auch dann, ne? Der war aber nicht Kirchenasyl, da ging es um andere Themen. Da wurden plötzlich Wohnungen gesucht, da mussten Leute Bauernhäuser freigeräumt werden und sowas irgendwie, das seelischer Beistand oder einfach so Cafés haben wir da angeboten und irgendwelche Orientierungsnachmittage oder sowas alles. Das war ja war total spannend und mit einer großen Bereitschaft auch in den Kirchengemeinden. Da gab es auch eine Reihe Kirchenasylfälle in katholischen Kirchengemeinden. Das gibt es auch bis heute. Ne? Also es ist nicht so, als wenn das bei uns in der katholischen Kirche. Ich könnte gar nicht sagen, ob das im Bistum Osnabrück überhaupt gar nicht der Fall ist. Da wäre ich mir nicht ganz so sicher.
Ich hatte das gelesen.
Also ich weiß, dass es für Bremen gilt. Ja. Ne? Also dass wir katholischerseits im ganzen Land Bremen aktuell und das auch schon seit vielen Jahren keinen Kirchenasylfall in unseren Gemeinden haben. Und das war aber definitiv, also jetzt auch hier in Bremen, aber vor allem auch in Niedersachsen, in den Gemeinden anders. Also das ist jetzt nicht so, als wenn das läuft bei uns im Prinzip immer diese Dossiergeschichte, die dann erstellt werden müssen sozusagen, um einen Härtefall nachzuweisen.
Das muss man nämlich schon.
Ja.
Da kann man nicht sagen, jemand, dem droht die Abschiebung und er kommt und sie sagen, nee, der ist ja so nett, dass man den behält, sondern man muss sich schon angucken, ob man selber den Eindruck gewinnt, dass der Staat da mit man kann sowieso nicht alle über einen Kamm scheren, aber der Staat ist ein bisschen dazu gezwungen, alle über einen Kamm zu scheren, weil es halt Verfahren gibt, die schlecht, dass man da den Eindruck gewinnt, dass da das Verfahren nicht passt und dass man deswegen.
Genau, man muss das.
Ich habe mal gedacht, über den Rechtsweg müsste das doch eigentlich schon gelingen.
Ja, geht es ja auch. Also das ist ja immer das ist im Moment auch ein bisschen das Problem, dass das BAMF, das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Flucht, die sind sehr viel professioneller als vor 10 Jahren, weil die einfach sich jetzt eingeübt haben, Verfahren eingeübt haben. Es geht ja nach dem Dublin-Verfahren, dass Leute meinetwegen einreisen, sagen wir mal in Finnland oder in Spanien, kommen die an und reisen dann weiter nach Deutschland. Und das Dublin-Verfahren sieht eigentlich vor, dass die dann zurückgeschickt werden. Kirchenasylfälle sind also nicht in ihre Heimatländer, sondern in die Länder, wo sie zuerst die EU betreten haben. Und die Kirchenasylfälle beziehen sich nur auf diese Fälle. Und dann muss nachgewiesen werden, dass die hier jetzt sind, nicht zurückgeschickt werden dürfen nach Spanien zum Beispiel, weil ihnen dort Härten drohen. Es gibt so Fälle, meinetwegen, dass die nach Bulgarien geschickt werden sollen, obwohl die Frau schwanger ist zum Beispiel, wo man sagt, irgendwie, das ist jetzt so. Und die Idee ist eigentlich die vom Kirchenasyl, muss man sagen, dass das nochmal so ein Petitionsrecht ist in besonderen Situationen, wo wir als Kirche nochmal die Chance kriegen zu sagen, guck da nochmal genau hin. Und das ist ja, das kennt man auch im Umgang, das ist auch gar kein Vorwurf, das passiert einfach, weil es so unglaublich viele Vorgänge sind, passiert es immer mal, dass zwischendurch ein Fall nicht, nach unserer Meinung, nicht gut behandelt wird. Und wir sagen, schaut euch das nochmal an, aus unserer Meinung heraus ist das verkehrt, den jetzt zurückzuschicken. Und dann ist die Idee, dass das, die Behörde sich das halt nochmal anschaut und dann sagt, ja, stimmt, haben wir übersehen, okay. Oder eben sie sagt, nee, haben wir genau geguckt, haben wir gesehen, sehen wir anders, muss zurück. So,
und dann lässt die Kirche den oder dann...
Dann ist der Deal, dass wir die rauslassen.
Oder rausschubsen ja eigentlich eher, ne?
Ja, die müssen dann eigentlich gehen.
Ja, sozusagen, weil die wollen ja nicht gehen. Die wollen ja in der Kirche, da im Kirchenasyl bleiben. Also weil sie am Land bleiben wollen, oder?
Ja, aber das muss dann von unserer Seite, wird das normalerweise, wenn es richtig läuft, muss dann den Betroffenen gesagt werden, das geht jetzt leider nicht mehr.
Von Anfang an muss denen das ja auch gesagt werden.
Das wird denen von Anfang an auch gesagt, das ist ganz klar. Wenn ihr seid jetzt hier für dieses Verfahren, wir versuchen das, wenn es nicht geht. Das Ärgernis auf kirchlicher Seite ist, dass wir den Eindruck haben, dass das BAMF gar nicht mehr prüft, sondern pauschal
ablehnt.
Die
und dann zusieht, dass die sich selbst einen Rechtsbeistand suchen. Manche machen das ja auch, aber trotzdem ist es natürlich eine komische Art und Weise, muss man sagen.
Genau, also es wäre ärgerlich, wenn es so wäre, dass das BAMF dann gar nicht mehr prüft. Wobei die natürlich nicht ganz zu Unrecht auch sagen, Mensch, wir prüfen das inzwischen viel genauer im Vorfeld. Es gibt eigentlich gar keinen Grund mehr dafür, dass ihr die noch mal extra beguckt, weil ihr habt jetzt gar nicht mehr Informationen, als wir haben. Das ist ja auch so. Mhm. Ne? Wir haben ja letztlich auch immer nur die Schilderung der Betroffenen. Und da,
die stimmen kann, die aber auch nicht stimmen muss. Ne?
Die stimmen kann oder auch nicht stimmen muss. Klar, die haben ja auch ein Interesse. Und das ist aber trotzdem alles legitim und auch verfahrenstechnisch völlig in Ordnung. Und auch relativ problemlos. Und dann das Problem entstand erst dadurch, dass die Zahlen hier einfach in Bremen ein bisschen aus dem Ruder gelaufen sind.
Schon sehr hoch sind.
Ja. Dadurch, das war auch für uns mit ein Grund, dass wir gesagt haben, wir machen jetzt hier gar nichts mehr, weil das ist schon so hoch, jetzt fangen wir nicht auch noch an. Und es ist auch nicht so, als wenn das in der evangelischen Kirche alle Gemeinden machen würden. Das sind einige wenige Gemeinden, die das sehr, sehr intensiv machen, die das so als ihr Charisma entdeckt haben, gesagt haben, das ist unser Ding, da setzen wir uns für ein, da finden wir viele Leute, die da mitmachen und so. Und das ist auch so. Insgesamt erlebe ich grundsätzlich auch ganz viel Zuspruch für die Kirchen da in dem Feld. Also es ist nicht so, dass die Öffentlichkeit sich fürchterlich aufregt darüber, dass es Kirchenasyl gibt. Das ist eigentlich sehr anerkannt. Ne?
Das stimmt, aber wenn man den Eindruck gewinnt, dass in Bremen besonders viele Menschen in Kirchen sind, dann stellt man Fragen. Und Fragen darf man stellen. Man kann die bestimmt auch alle gut beantworten, das mag ja sein, aber dann müsste die Kirche auch nicht so eine Abwehrhaltung einnehmen, die evangelische meine ich jetzt, wenn doch da einfach nur Fragen gestellt wird. Und das finde ich, das darf man schon fragen.
Natürlich, und das ist auch zu Recht. Und das ist auch, man darf es eben, also mein Interesse ist...
Ohne Rassist zu sein. im Übrigen, genau, darf man Fragen stellen.
Mein Interesse ist, dass dieses Institut des Kirchenasyls erhalten bleibt. Das wäre mir wichtig. Und dazu gehört aber, dass man es nicht überzieht.
Das stimmt. Und das wiederum will aber auch Herr Maurer gar nicht abschaffen, auch wenn er manchmal.
Ja.
Ne, das ist das Schwierige an Diskussionen. Die verhärtet sich auch sofort. Die einen sagen, die einen denken, man wollte ihnen das Kirchenasyl insgesamt strittig machen, was er nicht tut. Und ja, die andere Seite tut so, als ob alle Fälle nicht nötig wären. Ja. Das ist natürlich, genau, Quatsch. Die Wahrheit liegt irgendwie in der Mitte.
Genau, das ist, da wird aber jetzt sehr viel Politik mitgemacht mit dem Feld. Das ist auch ein bisschen schade, weil wenn es den Leuten wirklich um die Personen geht, ne, und es gibt einzelne Fälle, wo es Härten gibt, wo man sagt, Mensch, normal, ne, muss das sein. Und gerade die, da möchte ich gerne, dass wir da weiterhin handlungsfähig bleiben. Und nicht,
das wird sich wieder beruhigen, schätze ich.
Das hoffe ich, das wäre mein Interesse daran.
Also jetzt ist das Thema sowieso schwierig, ne, ja, in jeder Weise. Das ist ja so wie mit diesen Anschlägen. Das ist so bitter, dass es immer, dass Leute bestärkt, die denken, die sollten hier gar nicht sein, aber das sind nicht alles Verbrecher. Und die Leute, die Anschläge verüben, sind ja wahrscheinlich, also häufig, psychisch krank.
Ja,
ne?
Ja.
Und das ist schon schwierig. Im Moment ist die keine vernünftige Debatte zu führen, habe ich so den Eindruck. Also es wäre, genau, auf jeden Fall
das
schwierig.
Das Problem ist so vergiftet. Ja. Es wird sofort ganz stark in die eine wie die andere Richtung geschossen. Das, ja, finde ich so ein bisschen schwierig. Also klar, es gibt natürlich diese, das ist eine eigene Problematik der Leute, die psychisch extrem in Belastungssituationen sind, ne, und die nicht ausreichend begleitet oder unterstützt werden oder therapiert oder sowas irgendwie. Das ist eine eigene Problematik, übrigens auch nicht nur für Geflüchtete, sondern ja auch für Leute, die hier groß geworden sind irgendwie oder aus anderen Gründen in Deutschland gelandet sind, die auch vielleicht schon seit Jahren anerkannt sind als Asylbewerber. Ne, der, und trotzdem, das ist auch ein Problem von Überlastung. Es ist ja auch für jeden von uns schwer, einen Therapeutenplatz zu bekommen, wenn man ihn braucht. Und das gilt dann für Geflüchtete, die dann nicht mal Deutsch sprechen können oder auch keine andere gängige Sprache, sondern nur ihren besondere Sprache sprechen und dann finden sie mal irgendwie einen Therapeuten. Das ist halt Teil des Problems. Ne?
Ja, oder dass sie keine Familie haben, die sie aufhängt und so. Genau. Aber das ist ja das, wenn man das alles nicht mehr leisten kann, weil man es nicht mehr leisten kann, ist halt die Frage, was man auch den Menschen und der eigenen Gesellschaft antut. Ne? Das ist ja die Abwägungssache. Aber in der Debatte gibt es halt keine Grautöne mehr. Da gibt es eigentlich nur rein oder raus und das ist totaler Quatsch.
Ja, genau.
Die katholische Gemeinde schrumpft auch in Bremen. Das hat finanzielle Konsequenzen. Aber auch so, eigentlich habe ich gedacht, in so großen Krisenzeiten wie jetzt sehen die Leute sich doch nach Gewissheiten und das kann auch der Glauben sein oder etwas, was einen hält. Deswegen dachte ich, es müsste eigentlich eine gegenläufige Bewegung geben. Mehr Menschen, die zu Gott finden und damit auch, die müssen damit auch nicht zur Kirche finden, aber mehr Menschen, die vielleicht zu Gott finden oder zu etwas wie Gott und die wollen es aber nicht Gott nennen oder wie auch immer und dann eben auch zu ihnen.
Ja, witzigerweise gibt es ja beides im Moment. Ne? Es gibt diese hohen Austrittszahlen, die ja etwas runtergegangen sind, aber immer noch hoch sind. Und die Zahl der insgesamt der Katholiken in Bremen, auch der evangelischen Christen, nimmt ja stark ab oder zumindest rückläufig. Gleichzeitig erleben wir, ich bin da immer im Gespräch mit meinen Pfarrerkollegen und mit anderen Mitarbeitern in den Gemeinden, das erleben wir irgendwie, dass in den Gottesdiensten gar nicht so, sondern dass die kleiner werden oder schwächer, sondern wir sehen da eigentlich eher Zahlen, die, also ich will jetzt nicht sagen, dass jeder Gottesdienst voll ist, so das kann man jetzt, wäre jetzt auch falsch, aber wenn ich sonntags um 11 bei uns in die Kirche gehe, muss ich schon zusehen, dass ich da frühzeitig komme, dass ich einen Platz kriege. Also es wird da eher nicht weniger, sondern ich habe das Gefühl, es wird eher etwas mehr. Auch bei Veranstaltungen oder bei bestimmten Angeboten oder sowas irgendwie, wo ich jetzt Glaubenskurse auch wieder eintritte. Also es ist so beides, dass das gar nicht so einfach zu beantworten ist. Aber es gibt natürlich vielfach Leute, die sich auch entfremdet haben vom Glauben, die den irgendwie mal als Kind vermittelt bekommen haben und dann irgendwie durch die Jahrzehnte sich davon entfremdet haben und dann merken halt, wenn es darum geht, dass sie einen Job haben und sowas irgendwie, dass sie dann Kirchensteuer zahlen sollen und sagen, wieso zahle ich eigentlich Kirchensteuer? Das ist mir viel zu viel Geld. So, ne? So wichtig ist es mir dann irgendwie auch nicht. Irgendwie ganz verkehrt finde ich es vielleicht gar nicht, aber So Mitglied will ich jetzt auch nicht bleiben. So, und die treten dann aus, wir führen ja die Gespräche hier selber, das ist ja ganz interessant, Ist ja nur in Bremen so, bundesweit, sonst ist das nirgends, dass die Leute ja bei uns direkt austreten. Das ist ein Privileg irgendwie. Ist nicht so angenehm, die Gespräche zu führen, aber es ist irgendwie trotzdem interessant und vor allen Dingen wahnsinnig lehrreich für uns, weil wir ja die Resonanz kriegen.
Ja,
ne?
Ja, auf jeden Fall.
Und wir hören dann direkt von den Leuten, was motiviert die denn oder was, weil wir sie das mindestens fragen dürfen, wie sieht das aus, wollen sie was dazu sagen oder eher nicht. Und die meisten wollen aber durchaus was dazu sagen, was ich auch schön finde, müssen jetzt auch nicht alles erzählen. Und je länger die dann, manchmal kommt man mit denen wirklich ins Gespräch und je länger die reden, desto differenzierter wird im Grunde die Antwort der Leute. Ne? Also am Anfang, meinetwegen ist die Empörung über Kardinal Wölki oder über dies und jenes oder so. Und dann, je länger das geht, wird das irgendwie differenzierter. Ja, ich weiß auch nicht, wo man eigentlich heute steht und kann ich das wirklich glauben, was die Kirche sagt und ist das alles so glaubwürdig und was will ich eigentlich und also das Geld auch spielt eine Rolle dann und was habe ich persönlich eigentlich davon und was ist denn, wenn ich mal Kinder habe, will ich die Kinder taufen lassen oder nicht? All diese Fragen kommen dann plötzlich damit rein und so und das sind dann wirklich wertvolle Gespräche. Aber und gleichzeitig erleben wir halt schon auch Leute, die wirklich suchend sind und fragend sind und herkommen und sagen, was ist denn hier jetzt eigentlich? Ne? Also was
die sich von Ihnen, was die sich das anzugeben. Schon erhoffen.
Ja, genau.
Diesen Strohhalm, der einem
ja,
durchs
ja,
Leben
genau.
trägt. Oder
genau.
Weil da gibt es ja gar nicht so viel. Ne? Also Familie kann das vielleicht sein, aber es gibt nicht so viele Angebote, wo man Halt bekommt. Also, also meine ich. Bei diesen Gesprächen, da werden doch bestimmt zwei Sachen häufig genannt. Das eine sind die Missbrauchsfälle. Kann ich mir vorstellen, das hat schon für viele auch wirklich, wirklich überzeugte Katholiken so einen Knacks gemacht. Und zwar nicht die Fälle an sich, was natürlich auch schon schlimm ist, aber das hat mit der katholischen Kirche erstmal gar nichts zu tun, sondern wie die katholische Kirche damit umgegangen ist. Auch nicht allein die katholische Kirche, das ist auch anderswo so gewesen, aber dass diese oft versprochene schonungslose Aufarbeitung dann doch nicht so funktioniert hat. Ne?
Das war vor allen Dingen, als das Thema hochkam und dann auch noch über viele Jahre so, war das so, dass die Leute das Gefühl hatten, eine Organisation, die sich auch selber immer so auf den Podest gesetzt hat, moralisch und so, immer so als Lehrmeisterin der Welt und sowas irgendwie und allen, und das ist wahr und das ist richtig und so weiter.
Das darfst du nicht.
Und das darfst du nicht und das darfst du nicht und so musst du leben und so darfst du auf keinen Fall leben. Dass diese, denn es wurde so deutlich, dass das irgendwie auf tönernen Füßen stand, ne? Dass die da selber sich gar nicht nachgerichtet haben und ganz andere Maßstäbe für sich angesetzt haben. Und das hat bei vielen wirklich Empörung ausgelöst und eine wahnsinnige Enttäuschung auch. Ne? Also gleichzeitig, also das ist aktuell in den Austrittsgesprächen nicht mehr so das primäre Thema. Da sind es dann oft andere Dinge, die da eine Rolle spielen. Aber das Thema ist nach wie vor da und wie die Kirche damit umgegangen ist. Je länger das jetzt läuft, dieser ganze Prozess, desto differenzierter schauen wir natürlich auch drauf, was ist wirklich schiefgegangen.
Ist die Kirche da besser geworden, tatsächlich?
Also, ich glaube schon, also dass man sagen kann, dass wir sehr, sehr viel unternommen haben, erstmal um aufzuarbeiten, genau hinzuschauen. Das ist etwas, was ich Institutionen, die von ähnlichen Dingen betroffen sind, und das muss gar nicht Missbrauch sein, das kann zum Beispiel auch andere, was weiß ich, im Sport irgendwie Doping-Sachen sein oder sowas irgendwie, oder in anderen Korruptionssachen oder sowas irgendwie, da genau sich die Mühe zu machen, genau hinzuschauen. Das ist wahnsinnig schmerzhaft, sich das vorhalten zu lassen sozusagen, was ist da wirklich gewesen? Wie habt ihr euch damals verhalten? Was war richtig?
Warum
was war falsch? Warum habt ihr weggeguckt? Oder wer hat überhaupt weggeguckt? Warum, muss man da nochmal sehen. Aber wer hat weggeguckt? Wer hätte entscheiden können, auch in dem Rahmen damals anders entscheiden können und hat es dann aber so entschieden? Dass sich dieser Prozedur zu unterziehen, das ist ein wahnsinnig schmerzhafter Prozess. Das haben wir gemacht oder sind da auch immer noch bei.
Und auch sich mit den Opfern versuchen auszusöhnen in einer gewissen Weise, sich zumindest erstmal zu entschuldigen oder irgendwie sonst was, das ist auch
es geht erstmal vor allem, und das habe ich auch selber ja erlebt, die Perspektive derer einzunehmen, die betroffen sind, die Situation erlebt haben. Und das ist ja der eigentliche Skandal oder das, was wir erkannt haben, dass diese Perspektive nicht eingenommen wurde.
Verstehe.
dass man immer sozusagen aus der Institution geguckt hat, wie müssen wir jetzt reagieren, damit das Ganze nicht irgendwie einen Schaden nimmt. So, so reagieren oft Systeme, auch Familien. Ne? Wenn meinetwegen irgendein Onkel oder irgendein Vater oder irgendein Großvater oder sowas verdächtigt wird, dies oder jenes gemacht haben oder dass auch klar ist, dass er das gemacht hat, dass man sich dann erstmal schützen will, dass die Familie so zusammenbleibt und so weiter. Die Perspektive des Betroffenen einzunehmen, das ist eigentlich das, der entscheidende Wendepunkt. Dann sieht die Sache ganz anders aus. Also dann handle ich auch anders. Und das ist aber ganz, ganz schwer, weil es einen ganz starken Druck gibt, im System immer sich systemkonform zu verhalten. Also das System in erster Linie zu schützen. Das ist ein ganz normales menschliches Verhalten, was aber fatal ist für die, die betroffen sind. Ne? Und diese Änderung wahrzunehmen, diesen Perspektivwechsel, weil das gelingt nur, wenn ich wirklich mit den Leuten im Gespräch bin. Und dann ändert sich meine Perspektive. Ich bin ein anderer Mensch, wenn ich mit den Betroffenen ernsthaft denen zugehört habe und gesprochen habe, dann bin ich ein anderer Mensch und sehe die Sache anders. Das ist echt die große Herausforderung.
Ja, verstehe. Und das zweite Thema, was ich mir vorstellen kann, was angesprochen wird, ist die Schwierigkeit der katholischen Kirche, mit sich zu reformieren. Ja. Aber stimmt das so auch nicht ganz, weil Sie selber, glaube ich, mal gesagt haben, weil es hat sich ja tatsächlich was getan. Es gibt zum Beispiel Segensfeiern für homosexuelle Paare. Ja. Es gibt irgendwie Transpersonen werden willkommen geheißen. Ich glaube, Sie sind auch ein Freund von der Debatte über das Pflichtzölibat. Also Ihrer Meinung nach muss das weiter verfolgt werden, das in Frage zu stellen. Das teilen ja auch nicht alle Ihre Kollegen, aber es ist immerhin so. Also immerhin, das hat zwar lange gedauert, aber dass es Segensfeiern möglich sind, zwar noch keine Trauung, das ist vielleicht ein Zwischenschritt, aber es ist ein Schritt. Ne? Aber das wird, glaube ich, nicht so richtig gesehen. Woher kommt das?
Oh, ich glaube, das wird schon wahrgenommen. Also ich merke so in den Gesprächen mit Leuten hier in Bremen, dass die schon, wenn bei aller Kritik an der katholischen Kirche kommt dann aber oft der Nachsatz so, ja, aber ich merke ja, hier in Bremen ist das irgendwie anders. Ah, ja. Also ich glaube schon, dass das auch wahrgenommen wird. Das wäre mir auch wichtig, dass erstmal diese Offenheit für Leute, die da sind. Wir können natürlich nicht die Grundstruktur der katholischen Kirche hier insgesamt verändern. Sie sprachen Zölibat an. Weit drängender finde ich ja noch die Frage nach der Rolle der Frau in der Kirche.
Ja. Das ist auch ja, da hat sich was getan, ne? Dass sie
Predigten halten. Genau, Predigten können sie halten. Sie können auch leitende Aufgaben übernehmen. Haben sie auch bei uns im Bistum Osnabrück. Wir haben hier mehrere Pfarreien. Auch meine Pfarrei wird ja, ich bin der Pfarrer, aber ich habe eine pastorale Koordinatorin, die im Wesentlichen die Leitungsaufgabe übernimmt. Also auch im Kirchenverstand oder in den vielen anderen Bereichen, wo meine Leitungsaufgabe wirklich nur noch dabei, da bin ich mit dabei, aber in der Praxis ist die Leitung schon woanders. Und das gibt es noch deutlicher in anderen Teilen des Bistums, wo direkt eine Frau oder auch ein Mann, ein Laie jedenfalls, kein Priester, die Leitungsverantwortung hat in der Pfarrei. Das ist ja möglich, kirchenrechtlich. Auch selbst wenn Sie sehen, im Vatikan ist ein Ministerium von einer Frau jetzt geleitet.
Ja. Also nur auf eine Päpstin werden wir wahrscheinlich noch ein paar Jahrhunderte warten müssen.
Das ist,
Päpstin. Wäre das denn in Ihrem Sinne, eine Päpstin?
Also, das ist immer so plakativ. Ne? Also,
aber das ist nun mal das höchste
Amt. Ja, ist klar. Also klar ist für mich nur, wenn wir sagen, dass auch Frauen ins Priesteramt kommen, sozusagen, das ist ja der Anfang, oder erstmal eigentlich sogar noch ins Diakonamt, aber dann ins Priesteramt kommen, dann muss der Weg auch komplett offen stehen. Das fände ich inkonsequent zu sagen, ja, also Pfarrer dürfen sie werden, aber Bischof nicht.
Ja.
So, das geht dann meines Erachtens nicht. Wenn, dann muss es ganz geöffnet werden und dann auch bis zum Bischof von Rom oder Bischöfin in dem Fall.
Werden wir beide das noch erleben? Sie sind Jahrgang 64, ich bin Jahrgang 63.
Also erstmal muss man sagen, Papst Franziskus hat wahnsinnig viel dafür getan, dass viele Fragen wieder diskutiert werden können. Das war ja vorher nicht möglich. Übrigens auch im Bereich Moraltheologie. Ne? Ganz viele Fragen, die offen diskutiert werden können, wo man unterschiedliche Standpunkte vortragen kann, ohne dass man sofort in die Ecke gestellt wird und verurteilt wird. Das war vorher nicht der Fall. Also das finde ich schon, das muss man echt mal würdigen. Deswegen, aber
gute Besserung.
Ja, das tun wir sowieso. Aber ob das realistisch ist, also man muss wirklich sagen, also die Idee ist ja eigentlich auch beim Synodalen Weg, wo ich ja auch mit dabei war, war eigentlich die, dass man sagt, Mensch, muss das denn in allen Ländern der Welt gleich sein? Könnte man denn nicht sagen, okay, in Deutschland gelten einige Dinge anders als in Ländern wie Indien oder Japan oder Brasilien. Wieso muss das überall gleich sein? Wenn man sagt, hier ist das möglich, dass homosexuellen Partnerschaften gesegnet werden können, das muss ja nicht, das ist in Afrika vielleicht im Moment einfach noch nicht an dem Punkt. Ne? Also wo die auch noch andere Themen haben, wo die sagen, das ist jetzt im Moment nicht unsere Herausforderung, sondern wir haben andere Fragen und sowas. Wir dürfen jetzt auch nicht unsere Sicht da so komplett einfach auf die übertragen. Warum soll das nicht möglich sein, dass wir da andere Regeln haben als Länder, die auch ganz andere aufgestellt sind, ganz so? Oder auch Fragen nach der Rolle der Frau in der Kirche. Wieso muss das denn überall gleich sein, wenn man sagt, wir machen das jetzt hier in Deutschland oder auch in Frankreich oder England? Da muss es ja nicht in Polen auch so sein oder in Rumänien. Das kann ja vielleicht da dann anders entschieden werden. So, ne?
Das ist schwierig.
Dass man ein bisschen mehr, was wir in der Geschichte eigentlich wohl kennen, ein bisschen mehr Unterschiedlichkeit in den Einzelkirchen, in den Teilkirchen zuzulassen. Das ist ein Kennzeichen der Moderne, dass alles eindeutig von oben bis ins Detail geregelt und vorgeschrieben ist. Das war ja nicht immer so in der Kirche. Ne? Also da würden wir uns, das ist eigentlich so ein Punkt, den wir da uns wünschen würden, dass das die Unterschiedlichkeit anerkannt würde. Also natürlich fände ich das, gerade die Frage nach der Rolle der Frau in der Kirche, finde ich, ist, der müssen wir uns stellen. Das Thema ist für mich ganz vorne oben dran. Das ist für mich entscheidend. Frage nach dem Zölibat, das ist demgegenüber für mich untergeordnet. Das ist jetzt keine neue Erkenntnis, dass Leute gerne in Partnerschaft eingehen wollen. Das weiß man seit Menschengedenken, aber dass die Rolle der Frau...
Manche machen das ja auch und das weiß man auch.
Auch
ja.
Das gibt es, aber die Rolle der Frau...
Da sind übrigens die Gemeinden auch viel toleranter geworden. Ne? Ich glaube, dass viele Gemeinden, wo die das ahnen, dass es da eine Beziehung gibt, dass die das inzwischen auch tolerieren. Früher hätten sie wahrscheinlich versucht, das denunziert sozusagen.
Ja, insbesondere wenn jemand sagen wir mal, sein Amt niederlegt, weil er eben offen in einer Partnerschaft leben möchte. Da reagieren die Gemeinden in der Regel sehr verständnisvoll.
Ja, genau.
Auch traurig oder wütend, je nachdem, wie man so verfasst ist.
Auf jeden Fall hat sich da auch schon viel getan.
Genau.
Ich habe noch drei Fragen. Eine Frage, die katholische Gemeinde schrumpft. Sie haben eine Strategiekommission, wurde eingesetzt.
Ja.
Da wollte ich mal fragen, im Juni haben wir darüber berichtet, dass es eine Strategiekommission gibt. Gibt es da schon erste Ergebnisse?
Auf jeden Fall. Es gibt die Handlungsempfehlungen, die sind schon Ende letzten Jahres rausgegangen an die Gemeinden. Dass die Gemeinden mussten sich ja Schwerpunkte suchen, weil sagen, wo wir primär tätig sein wollen und wo wir sagen, okay, in den Feldern sind wir weiter präsent, aber nicht mehr so primär. So.
Um sozusagen damit jeder sein Spezialgebiet hat,
genau.
So ungefähr.
Genau, um einfach zu schauen, wo ist eine Gemeinde sehr sozial engagiert, wo ist eine Gemeinde stark in der Jugendarbeit, wo ist in der Familienpastoral oder im gottesdienstlichen Bereich präsent. Also zum Beispiel St. Johannes, klar, ist ein ganz entscheidender Gottesdienststandort für uns hier in Bremen. Wir haben Zulauf aus der ganzen Stadt. Und das wird ein Schwerpunkt, muss ein Schwerpunkt von uns sein. Und zugleich sind
wir,
die Lage ist dafür prädestiniert, ganz genau. Und gleichzeitig auch musikalisch das Ganze zu gestalten entsprechend. Und gleichzeitig sind wir aber auch ein starker Standort für Familienpastoral, wenn ich die großen Schulen sehe. So, ne? Das sind so unsere beiden Schwerpunkte. Andere Gemeinden, wie zum Beispiel St. Raphael in der Pfarr oder da ist er stark sozial engagiert, die Gemeinde. Ne? Und oder in anderen Bereichen ist sie stark jugendpastoral unterwegs. Also so. Und die Idee ist sozusagen, dass wir uns ergänzen und dann in den Feldern, wo wir jetzt sagen, das ist jetzt nicht unser Schwerpunkt, dass wir in den Feldern kooperieren.
Dass wir mit, hat das gut funktioniert?
Das ist jetzt in der Entwicklungsphase.
Also weil denen fällt es ja auch schwer, was loszulassen.
Definitiv.
Ne? Weil da auch Ehrenamtliche schon seit Jahrzehnten engagiert sind. Den möchte man nicht vor den Kopf stoßen und so weiter. Also einfach ist es nicht, obwohl ich das verstehe, weil es eigentlich ein logischer Schritt ist. Ne?
Es ist der nächste Schritt. Und der muss aber jetzt auch nicht sofort komplett gegangen werden. Ne? Aber dass man sagt, okay, wir müssen jetzt sehen, dass wir in den Feldern, zum Beispiel, was weiß ich, in der Kommunionvorbereitung oder in Firmenvorbereitung oder im Bereich Jugendarbeit, dass wir sagen, wir wollen jetzt hier mit der und der Gemeinde eng zusammenarbeiten. Das heißt, wir machen schon mal gemeinsame Termine, gemeinsame Veranstaltungen und sowas und gehen gemeinsam diesen Weg. Und dann wird das irgendwann vielleicht, und nicht, wir reden da nicht von 2050 oder sowas, sondern wir brechen es auch nicht übers Knie, aber wir gehen in diese Richtung, glaube ich. Da wird es auch Signale geben, dass man sagt, okay, wir trennen uns jetzt auch von der und der Immobilien und sagen, das haben wir jetzt nicht mehr und wenn ihr das alles weitermachen wollt, macht es bitte dort.
Ah ja, verstehe. So. Das sind dann
so Zeichen.
Sozusagen.
Genau.
Ja, verstehe.
Ja.
Das war die eine. Und das zweite, die Großbaustelle St. Johann.
Großbaustelle St. Johann. Ah,
ihr, wie läuft es da eigentlich? Haben Sie genau die gleichen Schwierigkeiten wie alle, die Baukosten steigen?
Nein, kann man eigentlich gar nicht sagen. Also erstmal haben wir ja die Situation, dass das Gebäude von einem Investor gebaut wird, nicht von uns. Das ist also in dem Sinne nicht unsere Baustelle. Mhm. Und aus dem Ruder laufende Baukosten sind nicht so sehr unser Problem in dem Fall. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass das so ist. Und es wird auch planmäßig fertig. Einigen Teilen ist es natürlich teurer geworden durch die allgemeinen Steigerungen, das ist ja klar. Aber jetzt nicht, weil irgendwelche Besonderheiten dazu gekommen wären oder sowas irgendwie.
Ich meine,
ne?
Der Investor will das Geld ja dann von Ihnen zurückbekommen, vermute ich,
ja,
mal, wenn die Baukosten explodieren sollten.
Ja,
ne?
Genau. Das, ja. Nein, da haben wir uns auch geeinigt in einigen bestimmten Feldern. Da geht es dann darum, ab wann da mal da Mietzahlungen fällig werden und so weiter und so weiter. Ne?
Das läuft also alles nach Plan und wird pünktlich fertig?
Ja, definiere pünktlich. Also, ja. Es gab mal einen ganz ursprünglichen Plan, dann wären wir jetzt da schon drin.
Ja.
Der wurde jetzt etwas korrigiert, auch auf unseren Wunsch hin zum Teil. Und wir gehen jetzt im Sommer rein mit unserem Kindergarten. Also mit der Kita St. Johann, die wechselt dann zum Sommer da rein. Und das klappt auch, so wie es aussieht. Es sieht im Moment auch ganz schön aus. Aber es ist echt, ich bin auch froh, wenn die Baustelle vorbei ist.
Ja, ja,
also das kann man wohl sagen.
Das hat ja auch wie lange? 2 Jahre? Ja,
es sind dann am Ende, ja, 2 Jahre. Also jetzt die reine Bauphase sozusagen, werden dann etwas weniger 2 Jahre sein. Eineinhalb Jahre so. Ne? Das ist schon, aber es ist auch ein großes Projekt.
Auf jeden Fall.
Und auch ehrlich ein tolles. Also ich finde das total spannend mit der Kita, mit dem Spielplatz auf dem Dach. Ich bin da so gespannt drauf. Ich habe mir das natürlich im Bau schon angesehen, aber wie es hat noch nicht eingerichtet und mit Kindern oder so. Da freue ich mich wirklich drauf, das zu sehen. Das finde ich ein ganz tolles Projekt. Also das ist echt was Schönes.
Und meine letzte Frage ist, ich habe ja Ihnen schon anfangs gesagt, Sie haben unheimlich viele Ämter. Sie haben viel zu tun. Was machen Sie zum Ausgleich, wenn Sie mal Zeit haben, Freizeit?
Ja.
Es hört sich so an, als ob Sie sich dann mit philosophischen Büchern befassen würden, aber Sie haben, es gibt doch bestimmt auch ganz, wenn man es so sagen darf, weltliche Sachen.
Ja,
also kochen Sie gerne oder gehen Sie gerne essen? Fahren Sie Fahrrad? Gehen Sie, weiß ich nicht,
nee, essen
ins Kino
gehen,
oder
so,
sonst
gar
was?
Nicht so meins.
Ah, ja.
Also ich gehe schon essen auch, aber das tue ich sehr, sehr selten. Ich bin im Fitnessstudio, das bin ich regelmäßig, gestern noch. Und das macht mir Spaß, da komme ich ein bisschen runter. Und da habe ich auch keinen Knopf im Ohr vom Handy oder sowas. Das habe ich dann wirklich nicht ganz bewusst raus. Ich bin philosophisch gesagt, das klingt mir ein bisschen überhöht. Ich lese schon immer noch gerne Artikel, Bücher, irgendwelche Dinge, um das zu verfolgen, was da im Moment diskutiert wird. Finde das super spannend.
Ja, ja.
Auch herausfordernd teilweise.
Ich dachte, die großen Fragen der Menschheit, woher kommen wir, wohin gehen wir, weil Sie vorhin so sagten, dass das Sie im Studium so fasziniert hat.
Es ist auch so. Also ich hatte jetzt gerade mich wieder beschäftigt, wir hatten eine Vortragsreihe von Thomas Fuchs, das ist ein Professor aus Heidelberg, über die Frage, was eigentlich die Herausforderungen des Menschen sind, sozusagen. Wie wird der Mensch eigentlich gesehen, weil wir durch die KI-Geschichte spielt ja nochmal Transhumanismus diese Fragen. Und das finde ich super spannend, sich damit auseinanderzusetzen. Werden wir irgendwann mal alle ersetzt durch Rechner, sozusagen? Und finden wir das dann gut? Es gibt ja auch eine Reihe Leute, die das super finden, wenn man dann das alles überträgt, was wir so denken und fühlen, auf einen genügend schnellen Prozessor.
Ja, ne? Die Frage, ne?
Ja, da gibt es Leute, die würden das bejahen. Und das finde ich schon spannend.
Gefühlsähnliche Sachen entwickeln.
Ja, ja, genau.
Aber auf der Erfahrung, die sie selber nie gemacht haben, ne? Das ist schon schwierig.
Aber das ist so, diese Fragen finde ich spannend, sich damit auseinanderzusetzen, was will ich davon, was finde ich davon gut, was finde ich davon nicht gut und sowas irgendwie. Und kann man das überhaupt vermeiden, bestimmte Sachen oder so. Das finde ich schon spannend, solche Dinge auch. Übrigens, was ein großer Entspannungsfaktor für mich ist, ist die Beschäftigung mit Kunst. Das mache ich einfach wahnsinnig gerne.
In Ausstellungen gehen?
Ausstellungen, genau. Auch selber mit Künstlern sich zu... Nein. Da bin ich völlig unbegabt. Also verhältnismäßig unbegabt.
Ja.
Aber mit Künstlern ins Gespräch zu kommen zum Beispiel. Wir hatten ja jetzt ein Kunstprojekt in der Kirche. Oder haben das auch noch. Und da mit dem Künstler zu reden oder auch mit anderen Künstlern ins Gespräch zu sein, das finde ich... Oder auch mit Leuten, die Kunst vermitteln.
Wie sich übrigens ja oft den gleichen Fragen stellen. Ne?
Genau.
Ja.
Das finde ich ja, das ist ja
Kunst
sowieso
ist ja auch philosophisch und
etwas total
auch.
Spannendes,
ja, ja.
Wenn ich mit Leuten rede, hier in der Stadt, die das wirklich mit katholischer Kirche eigentlich so nichts am Hut haben, aber wenn ich mit denen ins Gespräch komme, dann erlebe ich eigentlich nie katholische Kirche oder so, sondern eher ein Interesse und sagen, oh, wow, ist ja spannend, erzählen Sie mal so, ne? Oder was machen Sie denn irgendwie so? Und das finde ich total interessant, dass die Kunst- und Kulturszene, genau, was Sie sagen, sich mit denselben Themen beschäftigt. Ne? Ich hatte mal eine Freundin von mir hat so eine Ausstellungshalle selber und hatte eine Ausstellung gemacht und die war überschrieben mit Beyond the Surface, also hinter der Oberfläche. Und das ist genau die Frage, die wir als Kirche herrscht, die uns bewegen. Ne? Was ist eigentlich hinter der Oberfläche, hinter dem, was wir so sehen? Was ist da eigentlich an Leben oder an Sinn oder so? Und das finde ich, deswegen finde ich diesen Austausch mit Kunst immer total interessant. Also auch hilfreich. Ich finde auch nicht alles gut, so, das will ich damit nicht sagen, aber hinzuschauen, sie da im Gespräch zu sein, deren Sicht wahrzunehmen, deren Weltsicht, so, das finde ich total spannend. Das entspannt mich schon auch sehr.
Ja. Ja, Herr Dr. Stecker, das waren meine Fragen.
Wunderbar.
Vielen Dank, sehr interessantes
gerne,
Gespräch.
Gerne.
Ich bedanke mich auch bei den Zuhörerinnen und Zuhörern und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Das war Hinten links im Kaiser Friedrich, ein Weserkurier-Podcast.